Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen und im Programm Transformation. Der Oberbegriff für alles, was ansteht an Wandel in den kommenden Jahren und neue Weltuntergangsvisionen, die sich neuerdings daran knüpfen. Gleich mehr zur Frage, was daran schlicht Geschäftemacherei sein könnte. Zum Start der Sendung aber, wie lässt sich die Flut an Plastikmüll stoppen, die zu Land und zu Wasser über den Globus verteilt wird? Damit begrüße ich in Paris Wolfgang Landmesser. Hallo.
Hallo, bonjour.
Eine Woche lang haben Vertreterinnen und Vertreter von 175 Staaten darüber beraten, was gegen Plastikmüll getan werden kann. Die Konferenz soll heute enden. Wolfgang, Sie haben die Beratungen beobachtet. Wo steht man denn?
Ja, diese Verhandlungswoche, die zweite von insgesamt 5 Runden, die es gibt zur Reduzierung des Plastikmülls, um ein internationales Abkommen zu erzielen, ist jetzt fast beendet. Es ist ein relativ frühes Stadium noch, wie gesagt. Und die ersten 2 Tage wurden auch, würde ich sagen, vertrödelt. Das hat heute auch nochmal Christophe Béchu gesagt. Das ist der französische Minister für den ökologischen Wandel, dass es da um Pingeligkeiten wörtlich und um Ablenkungsmanöver ging. Also so Verfahrensfragen. Und da ist man erst relativ spät zu den konkreten Punkten gekommen. Kommen, aber immerhin, die Delegationen aus 175 Ländern haben darüber gesprochen. Die Frage ist natürlich, wie ist das Plastikproblem in den Griff zu kriegen? Vor allem die Frage, müssen wir weniger Plastik produzieren? Müssen wir bestimmte Plastikarten verbieten? Und wie gilt es umzugehen auch mit der Frage Recycling? Am Ende auch die Frage, wie verpflichtend sind denn diese Ziele?
Wie groß ist denn dieses Plastikmüllproblem überhaupt?
Das ist schon jetzt riesig. 460 Millionen Tonnen werden weltweit pro Jahr produziert. 2 Drittel davon landen im Müll. Die kommen dann in die Gewässer, in die Meere, in die Flüsse, zerstören Lebensräume, töten Tiere. Und Mikroplastik, also diese ganz kleinsten Partikel Plastik, die sind ja ein großes Problem auch für die menschliche Gesundheit. Und wenn da nichts passiert, dann wird in den nächsten 25 Jahren da nochmal die dreifache Menge pro Jahr an Plastikmüll produziert werden.
Sie haben das gesagt, eine der wesentlichen Fragen ist ja, soll es verbindliche Vorgaben dafür geben, die Plastikproduktion zu drosseln, oder soll es Verbote für bestimmte Plastiksorten geben? Einige Staaten wollen lieber recyceln, als weniger zu produzieren. Welche Staaten stehen denn für welche Linie?
Es gibt quasi so eine Koalition der Willigen, eine High Ambition Coalition. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, aber auch Länder wie Kolumbien und Ruanda, die da weit vorangehen wollen und die Plastikproduktion ab 2040 wirklich dann auch reduzieren wollen. Einige ölproduzierende Länder aus Eigeninteresse sind eher gegen Vorgaben für weniger Plastikproduktion, weil Plastik natürlich aus Mineralöl produziert wird. Und sie wollen dem Recycling eine wichtigere Rolle zuweisen. Die USA, die spielen da vielleicht so eine Sonderrolle. Die sind bereit, weniger zu produzieren, aber wollen das auf freiwilliger Basis machen. Also die Frage, wie verpflichtend ist denn so ein Abkommen, ist auch noch sehr wichtig. Und dann wollen Länder teilweise auch verhindern, dass sie überstimmt werden können und sind deswegen gegen eine Zweidrittelmehrheit, wenn dann dieser Vertrag in die Abstimmung geht. Dazu gehören Indien, Saudi-Arabien, Russland und China. Die fordern eine Einstimmigkeit, was es natürlich eine Einigung noch viel schwieriger machen würde. Und speziell Indien, die sagen, reiche Länder müssen da mehr finanzielle Verantwortung übernehmen. Und da haben wir eine Diskussion, die wir auch bei anderen internationalen Umweltverträgen ja gesehen haben. Die Verantwortung gegenüber dem globalen Süden.
Nun ist das ja die zweite von 5 Beratungsrunden, ziemlich langer Prozess. Also wie geht es denn da überhaupt weiter?
Die nächste Verhandlungsrunde, die wird dann Ende des Jahres in Nairobi sein. Der Umweltminister, der Französische, sagte, bis dahin muss der Druck aufrechterhalten werden auf die, die weniger ambitioniert sind, um dann auch direkt anknüpfen zu können bei dieser Konferenz in Nairobi. Und bis Ende 2024, also dann ein Jahr später, soll der Vertrag dann stehen. Und ich denke, da ist ein ähnlicher Showdown zu erwarten wie bei Klimaverträgen oder bei Artenschutzabkommen.
Aus Paris war das der Korrespondent Wolfgang Landmesser. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Die Allianz für Transformation ist eine Dialogplattform, die die Bundesregierung ins Leben gerufen hat, um mit Verbänden, Wissenschaft, NGOs zu besprechen, was es an großformatigen Aufgaben in der nächsten Zeit zu bewältigen gibt. Auf den Feldern Klimaschutz, Energie, digitaler Wandel, demografischer Wandel, was es an bekannten Großthemen ebenso gibt. Solch eine Plattform hat bekanntermaßen 2 Funktionen. Erstens der Austausch selbst und zweitens, dass man die Öffentlichkeit wissen lässt, dass man sich austauscht. Johannes Kuhn zu diesem zweiten Aspekt, präzise zu dem, was der Bundeskanzler am Nachmittag über diese Allianz für Transformation zu sagen hatte.
Entscheidungen werden beim Treffen der Allianz für Transformation nicht getroffen. Vielmehr geht es um einen regelmäßigen Austausch von Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft. Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi formulierte es nach dem Treffen so.
Das ist ein Kreis von Willigen, von Interessierten, die der Bundeskanzler Olaf Scholz zusammengeholt hat, die Lust machen wollen auf Transformation. Das ist gut, aber vor allem ist es auch ein Kreis, in dem wir konkret und offen über die Herausforderungen mit und für die Transformation reden.
Die Gästeliste dieser Transformationstreffen ist lang, das Thema aber auch weit gefasst und komplex. Denn die Transformation der Wirtschaft bedeutet weniger fossile Energie, mehr Digitalisierung und mächtige Verschiebungen in der Arbeitswelt. Alles hängt dabei mit allem zusammen. Zum Beispiel auch mit der Fachkräftefrage, wie Marie-Louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, betonte.
Dabei geht es natürlich um Anwerbung von jungen Leuten. Dabei geht es um flexible Arbeitszeiten in allen Bereichen, damit endlich mehr Frauen auch in technische Berufe kommen. Dabei geht es vor allem aber auch um das gezielte Anwerben ausländischer Kräfte.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz liegt derzeit im Bundestag. In der Fachanhörung gab es bereits zahlreiche Änderungsvorschläge. Ganz anders ist das mit dem Gebäudeenergiegesetz. Das hat es bekanntlich noch nicht ins Parlament geschafft. Die Diskussionen darüber sind hitzig. Kein Wunder, denn gerade dieses Gesetz zeige auch, Transformation bedeute inzwischen konkrete Veränderungen im Alltag.
Während bisher das Windrad aufs Land gestellt wurde, die Solaranlage aufs Haus gebaut wurde, geht es nun ins Haus rein. In den Heizungskeller, in die Garage und irgendwann natürlich auch in die Küche.
Erläuterte Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring und nutzte die Gelegenheit, Kritik an den Debatten der vergangenen Wochen zu üben.
Das ist nicht nur fahrlässig, sondern unverantwortlich, mit solchen Hetzkampagnen den Menschen Angst zu machen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Als Bürger und auch als Vertreter der Zivilgesellschaft hier vorne vor Ihnen möchte ich uns alle, uns als Gesellschaft deswegen zur Mäßigung im Ton und zur Geschwindigkeit in der Sache aufrufen.
Geschwindigkeit, daran mangelte es bislang oft. Das liegt auch daran, dass die neuen Themen Querschnittsaufgaben für die Politik seien, so Uwe Kanter im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Kanter ist Vorsitzender der beratenden Expertenkommission Forschung und Innovation, die ebenfalls beim Treffen vertreten war.
Die ressortübergreifende Abstimmung, also über die Ministerien hinweg, das ist sicherlich ein Knackpunkt und da muss man sehr dran arbeiten, dass das A verbindlich ist und gut aufeinander abgestimmt erfolgt. Das ist sicherlich eine große Herausforderung.
Bis zur Planungssicherheit muss allerdings innerhalb der Regierungskoalition noch einiges geklärt werden. In den kommenden Wochen zum Beispiel die Heizungsfrage, die Frage nach den Subventionen für Industriestrom oder auch nach Kürzungen im Bundeshaushalt 2024. Womit sich zeigt, Transformation hat auch eine Menge mit den Mühen der Ebene zu tun.
Johannes Kuhn, Transformation, Wandel, Mühen der Ebene. Erst einmal ist das aber ein neutraler Begriff. Er kann ebenso hoffnungsvoll wie angstbesetzt sein. Mit Anhaftungen von Angst, Angst im fast apokalyptischen Ausmaß, wird im Moment ein Instrument der Transformation bedacht, das in der Tat eine große Rolle spielt, eine große Rolle für sehr viele Lebensbereiche, KI, die künstliche Intelligenz. Nachdem einer der führenden Köpfe in der KI-Welt unlängst betont hat, wie groß die Gefahren sind, herrscht nun so etwas wie Weltuntergangsstimmung. Oder geht es in Wahrheit vor allem ums Geschäft? Nils Dams dazu.
Es ist nur ein Satz und er liest sich dramatisch.
Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.
Die Non-Profit-Organisation Center for AI Safety in Kalifornien hat ihn veröffentlicht. Fast 400 Menschen haben unterschrieben. KI-Expertinnen und Experten von vor allem US-Universitäten, aber auch führende Vertreter von Google oder auch Sam Altman, der Chef von OpenAI. Die Firma in San Francisco, die zurzeit die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat ChatGPT entwickelt. Altman war kürzlich auf weltweiter PR-Tour, teilweise empfangen wie ein Popstar, auch an der TU München.
You're really the talk of the globe.
Jeder hatte Zeit für ihn, er hat auch Bundeskanzler Scholz getroffen.
I think it was important and really good.
Das sei wichtig und gut gewesen, sie hätten darüber gesprochen,
how to get the right balance,
wie die richtige Balance aussieht zwischen den Vorteilen, die KI bringen kann,
and regulation,
und der Regulierung, die uns schützen soll,
keeps us safe in the short,
ohne Innovationen einzuschränken,
and doesn't overly restrict
innovation. Und welche Rolle Deutschland dabei spielt.
And what the role for Germany and Europe was. on all of that.
Die Notwendigkeit von Regeln betont er oft, aber ausgerechnet seine Firma steht im Fokus und veröffentlicht regelmäßig immer besser werdende KI-Anwendungen, auch weil Softwarekonzern Microsoft Milliarden in OpenAI investiert. Finanziert Microsoft also wissentlich den Weltuntergang? Auch Kevin Scott hat den Appell unterschrieben. Er ist der Technikvorstand von Microsoft. Wir haben die Software veröffentlicht, um der breiten Bevölkerung klarzumachen, welche Möglichkeiten sie bietet, was man mit ihr machen kann, was nicht mal wir uns vorgestellt haben. Und wir wollten Feedback, sagt er im US-Podcast Recode Media auf die Frage, warum die Technologie überhaupt veröffentlicht wurde, obwohl sie offenbar noch nicht ausgereift sei. Dass künstliche Intelligenz Risiken birgt, ist unumstritten. Die Frage ist eher, welche Risiken realistisch sind. Drei mögliche Folgen des dramatischen Aufrufs aus dieser Woche.
Der KI-Hype
könnte weiter angeheizt werden. Kritiker sagen, dass solche Appelle eine Technologie auch stärker, mächtiger erscheinen lassen könnte, als sie wirklich ist.
Die KI-Regulierung.
Das Center for AI Safety hat sich nach eigenen Angaben ganz bewusst für so ein kurzes Statement entschieden. Die Kernbotschaft sollte nicht verloren gehen. Schriftlich teilt der Chef des Zentrums, Dan Hendricks, mit:
Wir brauchen eine weit verbreitete Einsicht in die Problematik, bevor wir sinnvolle politische Diskussion führen können.
Die politische Diskussion wird aber längst geführt. Die EU arbeitet seit Jahren an der Regulierung von KI-Technologie. Skeptiker vermuten, dass Weltuntergangsappelle der KI-Industrie helfen könnten, geplante Regelungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass beispielsweise Codes nicht offengelegt werden müssen, weil das ja ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
Die Aufmerksamkeit für konkretere Gefahren
könnte verloren gehen. Wer über die, Zitat, Vernichtung spricht, zieht möglicherweise Aufmerksamkeit von jetzt schon realistischen Risiken von KI-Systemen. Fehlerhafte Texte, irreführende mit KI generierte Bilder, die aber nicht als solche zu erkennen sind, oder Desinformationskampagnen vor Wahlen. Nächstes Jahr wird in den USA der nächste Präsident gewählt.
Nils Dams, die große Angst vor KI als Geschäftsmodell. Und jetzt gibt es einen Umstieg ins überaus analoge und praktische und lebensnahe. Die Bahn und ihr Tarifkonflikt, wie es aussieht, wird nicht gestreikt, zumindest nicht an diesem Wochenende. Dieter Nürnberger dazu.
Entwarnung für Bahnreisende und Berufspendler. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Ankündigung eines weiteren Warnstreiks vorerst ausgesetzt. Das gilt für das Wochenende und zumindest auch für den Beginn der kommenden Woche. Denn dann werden die von der Deutschen Bahn AG unterbrochenen Gespräche mit der EVG fortgesetzt. Zwar noch nicht in der üblichen großen Tarifverhandlungsrunde, aber im kleinen Kreis mit den jeweiligen Verhandlungsführern. Wir sehen durchaus Möglichkeiten, eine Basis für konstruktive Verhandlungen zu finden, heißt es aus der Gewerkschaftszentrale. Zeitpunkt und Ort der Gespräche sind noch nicht bekannt. In der Nacht zum Mittwoch lehnte die EVG das jüngste Angebot des bundeseigenen Bahnkonzerns als unzureichend ab. Daraufhin hatte Bahnverhandlungsführer Martin Seiler der Gewerkschaft mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen und weitere Verhandlungen für sinnlos erklärt. Die Bahn AG hatte Lohnerhöhungen von 12% für untere Einkommen, 10% für mittlere und 8% für höhere Einkommen vorgeschlagen. Hinzu käme eine zeitlich gestaffelte steuerfreie Inflationsprämie von 2.850 Euro. Die EVG fordert für ihre rund 180.000 Mitglieder im Bahnkonzern 12% Einkommensplus, vor allem aber mindestens 650 Euro mehr. Die von der Bahn vorgeschlagene Staffelung würde vor allem untere Einkommensgruppen benachteiligen. Weitere Streitpunkte im Tarifkonflikt betreffen die Laufzeiten und den Startzeitpunkt der auszuhandelnden Lohnerhöhungen in diesem Jahr. Trotz der nun wieder vereinbarten Gespräche weist die EVG ausdrücklich darauf hin, dass die Bereitschaft zu weiteren Arbeitskämpfen nach wie vor hoch sei. Und beide Verhandlungspartner werden am Montag einen weiteren Termin fest im Blick haben. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL will dann ihre Tarifforderungen präsentieren. Ein recht ungewöhnlicher Vorgang, weil der Tarifvertrag mit der GDL noch bis Ende Oktober gültig ist. Beide Gewerkschaften stehen im Bahnkonzern in einem Konkurrenzverhältnis und kämpfen um Mitglieder. Die GDL konnte hier in den vergangenen Jahren eher zulegen, während die EVG Mitglieder verloren hat.
Dieter Nürnberger war das. In Deutschland steigt zwar die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, was eine positive Entwicklung ist, aber zugleich sinkt die Zahl der Mitarbeitenden, die in den Genuss eines Tarifvertrages kommen. Was heißt, dass sie tendenziell mehr arbeiten und weniger verdienen? Dieser Trend hält seit Jahren an. Politisch gibt es aber Bemühungen, das zu stoppen, was auch wieder durchaus umstritten ist. Heute hat sich das Statistische Bundesamt mit neuen Daten zur sogenannten Tarifbindung gemeldet. Mischa Erhard dazu.
Nur noch knapp die Hälfte der Beschäftigten ist in einem Unternehmen angestellt, das der Tarifbindung unterliegt. Damit sind Firmen gemeint, in denen entweder Branchen- oder hauseigene Tarifverträge gelten. 49% sind ein vergleichsweise niedriger Wert, verglichen mit anderen Ländern Europas, aber auch historisch.
Wenn man das mal über die letzten Jahrzehnte sich anschaut, dann ist in der Tat die Tarifbindung kontinuierlich zurückgegangen. Wir hatten Anfang der 90er Jahre noch etwa 80% aller Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich eines Tarifvertrages fielen. Heute ist es nur 50%, also hier doch ein massiver Rückgang.
Sagt Thorsten Schulten. Er ist Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik-Experte beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung WSI. Wenig verwunderlich gibt es die höchste Tarifbindung nach den jüngsten Daten aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden mit 100% in der öffentlichen Verwaltung. Es folgen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen mit noch über 80% und Finanz- und Versicherungsdienstleister, bei denen rund 3/4 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tarifvertraglich beschäftigt sind. In der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei dagegen ist das selten der Fall. Hier gelten Tarifverträge nur für 11% der Beschäftigten. Im Gastgewerbe, im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen gilt die Tarifbindung nur für rund 20% oder jeden 5. Beschäftigten. Allerdings gibt es in einigen Branchen eine Trendumkehr, geschuldet auch dem Mangel an Arbeitskräften.
Wir haben zum Beispiel im Gastgewerbe in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance von Tarifverträgen gesehen, die genau vor dem Hintergrund stattfinden, dass dort Fachkräfte und Arbeitskräfte insgesamt gesucht werden und die Branche sehr genau weiß, wir müssen attraktiver werden, um die Fachkräfte eben für uns zu gewinnen. Und da kann der Tarifvertrag ein sehr gutes Instrument auch aus Sicht der Unternehmen sein.
So Thorsten Schulten vom WSI der Hans-Böckler-Stiftung. Nach wie vor existiert ein deutliches Ost-West-Gefälle bei der Tarifbindung. Im Handwerk beispielsweise arbeiten im Osten nur 32% der Beschäftigten tarifgebunden, in Westdeutschland sind es 43%. Im Koalitionsvertrag der Regierung in Berlin ist explizit das Ziel formuliert, die Tarifbindung im Handwerk insgesamt zu verbessern. Derzeit bereitet die Bundesregierung ein Gesetz zur Stärkung der Tarifbindung vor. Hintergrund ist eine europäische Richtlinie im Zusammenhang mit der Einführung von Mindestlöhnen. Diese Richtlinie hat auch Deutschland unterzeichnet. Sie zielt darauf ab, dass Staaten, in denen die Tarifbindung bei unter 80% liegt, daran arbeiten sollen, sie wieder nach oben zu bringen. Auch ein Bundestariftreuegesetz soll in dieser Richtung wirken. Das soll die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung tarifvertraglicher Bestimmungen koppeln. So sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, zu dem Vorhaben.
Das ist fair für die Beschäftigten, die in öffentlichen Aufträgen was bauen oder Dienstleistungen machen. Es ist aber auch fair für die Unternehmen. Denn die, die anständig bezahlen und behandeln, die sollen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge nicht benachteiligt werden.
Damit käme bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Zukunft dann nicht mehr automatisch das günstigste Angebot zum Zuge, sondern das günstigste Angebot eines Unternehmens, in dem tarifvertragliche Bedingungen herrschen. Bei Arbeitgebern stoßen solche Vorhaben auf wenig Gegenliebe. So sagte etwa Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA.
Man stärkt die freiheitliche Gestaltung von Tarifverträgen nicht, indem man ein Tarifdiktat durch den Bundesgesetzgeber macht, sondern Verträge werden geschlossen zwischen zwei Gruppen, die das auch tatsächlich wollen, nicht zwischen zwei Gruppen, die dazu gezwungen werden.
Für Beschäftigte jedenfalls macht Tarifbindung einen spürbaren Unterschied. Laut einer Studie des WSI der Hans-Böckler-Stiftung müssen Beschäftigte ohne Tarifverträge pro Woche fast eine Stunde länger arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen in Unternehmen, die einem Tarifvertrag unterliegen. Zur Mehrarbeit hinzu kommt, dass sie dabei im Durchschnitt auch noch 11% weniger verdienen.
Mischa Erhardt war das um Themenwechsel. Der amerikanische Arbeitsmarkt läuft weiter auf Hochtouren, was das konjunkturelle Umfeld durchaus hergibt. Aber von Finanzmarktexperten wird das dennoch als erstaunlich gewertet. Denn immerhin gab es in den USA eine ganze Reihe an Zinserhöhungsschritten, die ja üblicherweise die Konjunktur und die Beschäftigungslage eher ausbremsen. Im Moment geschieht das aber nicht. Arne Bartram zu den jüngsten Daten.
In den USA ist die Arbeitslosenquote im Mai gestiegen, von 3,4% im Vormonat auf 3,7%. Das hat die US-Regierung in Washington mitgeteilt. Gleichzeitig ist allerdings auch die Zahl der neu geschaffenen Stellen gestiegen. 339.000 neue Jobs sind im Mai außerhalb der Landwirtschaft hinzugekommen. Das sind mehr als von Analysten erwartet. Damit wurde auch der Anstieg aus dem Vormonat nochmal übertroffen. Die große Frage ist jetzt, was macht die US-Notenbank Fed mit den gemischten Signalen? Hebt sie die Zinsen weiter an, um die Inflation zu bekämpfen, oder gönnt sie der Wirtschaft eine Pause? Einige Beobachter rechnen mit einer kurzen Verschnaufpause bei den Zinserhöhungen. So könnte auf eindeutigere Signale gewartet werden. Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe Null auf die Spanne von 5,0 bis 5,25% angehoben.
Arne Bartram war das. Mit den Daten zum US-Arbeitsmarkt geht's zur Börsenberichterstatterin, zu Claudia Werle. Frau Werle, wie war die Reaktion am Aktienmarkt in Frankfurt? Da gab's ja nicht nur den Arbeitsmarkt, es gab auch noch die abgewendete Zahlungsunfähigkeit in den USA, über die man sich freuen konnte.
Ja, und das kam an den Finanzmärkten wirklich gut an. Der DAX wieder über 16.000 Punkten. Er steht jetzt 1% im Plus bei 16.062 Punkten. Schon heute Morgen der Nikkei-Index in Japan so hoch wie seit Juli 1990 nicht mehr. Und auch an den Börsen in Shanghai und in Hongkong, da ging es nach oben. Die Reaktion ist insofern zu erklären, als eine Zahlungsunfähigkeit der USA weitreichende Folgen gehabt hätte. Und das weit über die Landesgrenzen hinweg.
Und auf Wochensicht auch eine kleine Plusbilanz.
Ja, die wird es durchaus geben. Der DAX hat wieder das Niveau erreicht, das er zu Beginn der Woche hatte, ist sogar etwas darüber hinaus gestiegen wird. Ob es gelingen werde, in Sachen Schuldenstreit zu einer Einigung zu kommen, das hing ja die ganze Zeit so wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten. Dieses Thema ist nun abgehakt und ich denke mal, jetzt drücken andere Dinge wieder in den Vordergrund. Ganz wichtig, die Notenbanken, auch die Zinspolitik der US-Notenbank Fed sorgt für Gesprächsstoff. Und am Montag wird dann an der Börse darüber entschieden, wer von den Unternehmen noch die Bedingungen für einen Verbleib in einem der Aktienindizes erfüllt und wer seinen Platz räumen muss.
Ein Blick auf die Telekommunikationsbranche. 3 Handynetze gibt es in Deutschland. Von der Telekom, von Vodafone und von O2. Nummer 4 ist in der Mache. Doch der Neueinsteiger 1&1 kommt nicht voran. Der Ausbau stockt. Die Firma verdächtigt den Konkurrenten Vodafone, das Vorhaben torpedieren zu wollen. Und jetzt schaltet sich das Bundeskartellamt in diesen Streit ein. All das hat es Auswirkungen auf den Kurs der Telekom und auch auf den Kurs von 1&1.
Ja, deutlich. Aktien der Telekom fast 9% im Minus. 1&1 sind hingegen im Plus. Das Minus bei der Deutschen Telekom hat auch mit Amazon zu tun. Der Internethändler prüft nämlich, wie es heißt, ein Mobilfunkangebot für seine US-Prime-Kunden. Er will damit einen Mehrwert schaffen. Amazon hadert in den USA mit stagnierenden Abonnentenzahlen, da viele Kunden momentan nicht ganz so ausgabefreudig sind für die Telekom und für andere Konkurrenten, würde das aber natürlich bedeuten, wieder ein Wettbewerber mehr.
Noch ein Blick auf eine einzelne Aktie. Die frühere Tochter Seconomy, die will Saturn und Mediamarkt aufhübschen. Wie kommt das an?
Sie will umfassend modernisieren. Mehr Präsenz in den Einkaufsstraßen ist geplant. Neben den klassischen Läden soll es sogenannte Expressläden geben. Auch sehr viel größere Ladenwelten, in denen sich Kunden inspirieren lassen sollen. Das Servicegeschäft soll verbessert werden. Der Onlinehandel soll ausgebaut werden. Zu Mittag waren die Papiere noch deutlich im Plus. Mittlerweile sind sie 0,5% ins Minus gerutscht.
Kurzer Blick noch auf andere Aktien, die auffällig waren.
Ja, ich schaue mal auf die Sportartikelbranche. Der Sportartikelhersteller Lululemon hat gute Quartalszahlen vorgelegt, die Jahresprognose angehoben. Das hat sich positiv auf Adidas und auf Puma hierzulande ausgewirkt. Die Aktien 6% im Plus.
Und dann gucken wir auf den Euro zum Wochenschluss.
Der wird mit einem $1,0727 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,34 auf 2,32% gesunken. Und die Feinunze Gold wird mit $1,963,58 gehandelt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute im Programm der Tod der Schauspielerin Margit Carstensen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.